Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Unser heutiges Thema ist kein abstraktes, es ist ein konkretes Datum. Der 6. September 2026. An diesem Tag wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Und die Umfragen zeigen, die AfD liegt derzeit bei etwa 41%. Das wäre mehr als eine Verdopplung ihres Ergebnisses von vor 5 Jahren.
Ja, und Thomas, wir wollen heute in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wie wahrscheinlich eine AfD-Regierung ist und vor allen Dingen in welcher Form. Was würde sie konkret verändern und was können wir tun, damit Sachsen-Anhalt demokratisch bleibt?
Unser heutiger Gast dazu ist Benjamin Höhne. Er ist Politikwissenschaftler an der TU Chemnitz, wo er seit April 2024 die Professur für europäische Regierungssysteme im Vergleich vertritt und im Sommersemester 2026 habilitiert wurde. Er wurde 1978 in Lutherstadt Wittenberg geboren, hat in Leipzig und Halle studiert und war an Universitäten in Trier, Potsdam, Halle, Berlin und Magdeburg tätig.
Seine Forschungsschwerpunkte sind politische Parteien, das Regierungssystem der Bundesrepublik mit besonderem Fokus auf Ostdeutschland sowie Populismus und politische Repräsentation. Er war DAAD Research Fellow an der Johns Hopkins University in Washington und Sachverständiger für mehrere Landtage und Bundesministerien.
Und mit Benjamin Höhne wollen wir heute über das sprechen, was auf dem Spiel steht. In Sachsen-Anhalt, aber auch weit darüber hinaus. Und über das, was die Demokratie stark macht. Herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Professor Benjamin Höhne.
Hallo Herr Kirchberg, hallo Herr Reinhardt.
Ja, Herr Höhne, was macht Ihnen persönlich denn aktuell am meisten Sorge, auch und gerade mit Blick auf die Lage in Sachsen-Anhalt, die politische?
Wir beobachten das Erstarken der Rechtsaußenkräfte in Europa ja schon länger, als es die AfD in Deutschland gibt, die 2013 sich gegründet hatte, mit einiger Verzögerung in das Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland einbrach und ziemlich schnell ihren Schwerpunkt im Osten der Republik gefunden hat. Und wir sehen seither, die Partei hat verschiedene Metamorphosen durchgemacht, aber wir sehen seither eine mehr oder minder kontinuierliche Erstarkung des Rechtsaußenkomplexes, auch in Westdeutschland, mit einiger Verzögerung, im Osten immer etwas eher. Und das bereitet mir schon Sorge, weil ich nicht sehe, ob es da oder wann es einen natürlichen Haltepunkt oder Stopppunkt gibt oder auch einen Punkt, wo eine Umkehr beginnen kann. Ich glaube, man hat in der Vergangenheit vieles versucht, nicht alles richtig gemacht, an vielen Stellen auch nicht ganz konsequent gewesen, zum Beispiel beim Einziehen der Brandmauer. Und die Krisen unserer Zeit, die nehmen zu, die werden nicht weniger, die verstärken sich wechselseitig, was sozusagen eine Rahmenbedingung darstellt, von der der Rechtspopulismus, und inzwischen müssen wir ja sogar mehr vom Rechtsextremismus sprechen, befördert oder für ihn günstig ist. Also insofern, das bereitet mir schon Sorgen. Und nun stehen wir eben, wenn wir auf Sachsen-Anhalt blicken, was wir ja in diesem Podcast machen, vor einer Zäsur, die auch international sehr, sehr große Aufmerksamkeit jetzt schon findet und noch mehr, wenn der Wahlsonntag vorüber ist, nämlich die Zäsur, dass der organisierte, parteilich organisierte Rechtsextremismus das erste Mal die Chance hat, die Macht auf Landesebene zu übernehmen. Auf kommunaler Ebene beobachten wir das ja in Ostdeutschland schon vereinzelt, wenn man an Sonneberg denkt, in Thüringen, den Landrat oder Ragun-Jesnitz sind bekannte Fälle, der Bürgermeister einer kleinen sachsen-anhaltischen Stadt. Und nun das erste Mal sozusagen für den Rechtsaußenkomplex die Chance, exekutive Verantwortung zu übernehmen als Alleinregierung oder als Regierung, die sich auf eine weitere Partei, sprich, wenn das BSW hineinkommt, das BSW stützen könnte. Und das ist eben etwas, was nicht nur auf Sachsen-Anhalt begrenzt bleiben wird, was viele Menschen Angst macht in Sachsen-Anhalt. Aber ich gehe da noch weiter und würde sagen, das muss uns als Demokratie der Bundesrepublik Deutschland insgesamt interessieren, weil das nicht nur in Sachsen-Anhalt bemerkbar sein wird, sondern Auswirkungen auf die Konfiguration, die Abläufe, Prozesse in der bundesdeutschen Demokratie haben wird. Denn die Länder sind ja über den Bundesrat direkt beteiligt an der Gesetzgebung des Bundes. Die Verwaltungen exekutieren die Bundespolitik eben in Sachsen-Anhalt. Und da gibt es vielfältige Formen der Politikkoordination, also Kultusministerkonferenz, Wissenschaftsministerkonferenz, Innenministerkonferenz, wo die Landesminister gemeinsam sich koordinieren, um Aufgaben, Probleme, die über ein einzelnes Land hinausgehen, zu bewältigen, zu koordinieren. Also man wird das in der gesamten Bundesrepublik Deutschland bemerken.
Herr Höhne, die Partei AfD liegt gegenwärtig in Umfragen bei rund 41%. Was sagen Ihnen diese Zahlen? Wie interpretieren Sie die? Und was sagen Sie nicht?
Ja, also wir sollten es nicht leichtfertig als demoskopische Momentaufnahmen abtun, weil es da verschiedene Befragungen gab, die eine ansteigende Tendenz für die AfD aufgezeigt haben. Da ist was dran, wenn wir uns das Landeswahlergebnis für Sachsen-Anhalt bei der letzten Europawahl, bei der Bundestagswahl 2025 anschauen, dann sahen wir dort auch schon das Muster, was wir jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit sehen werden, dass die führende Partei, das Gravitationszentrum, das bisherige, was die CDU war, dass die CDU ihren ersten Platz abgegeben hat an die AfD, an zweiter Stelle steht und mit Abstand an zweiter Stelle erst sich wieder einfindet. Das ist neu bei der letzten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Die wurde noch von Ministerpräsident, dem damaligen Haseloff, gewonnen mit 37%. Das sind die Werte, wo die AfD jetzt steht und noch besser. Die CDU irgendwas im Bereich Anfang 20%. Ja. Und das sieht schon nach einer ziemlichen Verstetigung aus. Hinzu kommt, viele kleine Parteien werden es womöglich nicht in den Landtag schaffen. Das ist aber ganz, ganz schwer zu prognostizieren, weil die betreffenden Parteien, sind die Grünen, das ist das BSW, die sehen wir so um die 5%, 4%. Das heißt, die haben eine reelle Chance, das zu schaffen. Und da kommt es eben auch darauf an, wie strategisch werden sich die Wählenden zur nächsten Wahl in Sachsen-Anhalt positionieren.
Darf ich noch mal eine Nachfrage vielleicht stellen? Gestern Abend im Politbarometer des ZDF wurde auch die eine Frage präsentiert: Wenn die AfD in einem ostdeutschen Bundesland den Ministerpräsident stellen würde, fände ich das, sagen 64% schlecht, 23% gut, 11% egal. Und wenn sie regieren würde, wäre die Politik dort dann schlechter, sagen 60%. Bestätigt das so diese indirekt die 40%? Um die 60% sagen, es wird schlechter, und die 40%, die in Umfragen benannte Zahl für die AfD, sehen es natürlich als Fortschritt. Kann man das so sehen?
Herr Kirchberg, ich habe es gestern nur aus dem Augenwinkel bemerkt, diese Umfrage in den Tagesthemen, oder nee, es war im Heute-Journal. ZDF, ja. Genau, und meine Idee dazu war die, dass das ja ungefähr die bundesweite Zustimmung der AfD widerspiegelt, also die sich vorstellen könnten, dass Sachsen-Anhalt ein AfD-Ministerpräsident dann auch gut für das Land ist. Meine bundesweite Befragung, nicht auf Sachsen-Anhalt bezogen, aber ich glaube, dass die Zustimmung auf Bundesebene noch ein Stück weit, für die AfD noch ein Stück weit höher ist, als diejenigen, die gesagt haben, dass ein AfD-Ministerpräsident gut wäre. Also da gab es eine kleine Lücke, wenn ich das richtig erinnere. Genau. Dafür eben einen Anteil von Indifferenten von etwas über 10%. Also offenbar traut die eigene Klientel nicht in Gänze den Menschen in Sachsen-Anhalt zu, dass das für die AfD eine Erfolgsgeschichte am Ende des Tages werden könnte. Wäre eine Interpretation.
Ich höre auch immer wieder so, wenn man mit Leuten spricht, das wird schon nicht so schlimm kommen, und warten wir erstmal die Wahlen ab, dann werden wir sehen. Und ja, das sind alles Umfrageergebnisse, aber wir haben ja oft schon gesehen, dass sich auch die Demoskopen irren. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht eine AfD-Alleinregierung in Sachsen-Anhalt, und welches Wahlergebnis bräuchte sie dafür tatsächlich?
Das sind ja eigentlich zwei Dimensionen, die Sie da angesprochen haben in Ihrer Frage. Also einerseits, wenn es dazu kommt, wird schon nicht so schlimm, wird schon irgendwie gehen. Da müsste man vielleicht separat drüber sprechen. Und die andere ist ja, wie realistisch ist das? Also ich glaube, man muss sich darauf einstellen, dass das so kommen könnte, auf dieses Szenario. Das sollte man machen. Das machen macht die Politik auch schon in Sachsen-Anhalt wie auch an anderen Stellen, auch in den Parteizentralen, hat man das auf dem Schirm. Und es ist eben so, dass es tatsächlich ausreichen könnte für eine absolute Mandatsmehrheit der AfD, obwohl sie nicht die absolute Stimmenmehrheit bekommt. Die bekommt sie wahrscheinlich nicht. Also 50% der Stimmen, das sehe ich nicht. Ja. Sondern sie ist jetzt etwas über 40%. Aber sie müssen, oder wir müssen eben sehen, dass wenn mehrere kleine Parteien nicht hineinkommen, dann sozusagen ein Bonus für die anderen Parteien und bei der AfD nochmal stärker raufkommt, dass es dann eben knapp reichen könnte für die absolute Mandatsmehrheit. Und die bräuchte sie, um im ersten Wahlgang Siegmund, das ist der Spitzenkandidat der AfD, als Ministerpräsident zu wählen, was er ja werden möchte. Wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass die FDP es nicht schaffen wird. Das sieht nicht danach aus. Die FDP unter Kubicki versucht ja, sich sozusagen im Überlebenskampf ihrem drohenden Ende entgegenzustemmen. Aber die FDP hat es schon immer schwer gehabt im Osten. Der Osten der Republik, der bildet nicht ihr natürliches Reservoir. Also das sehe ich nicht, dass man da noch das schaffen kann, über die 5%-Sperrklausel zu kommen. Bei den Grünen besteht eine reelle Chance. Und beim BSW, das würde ich auch noch nicht abschreiben. Aber wenn das BSW auch nicht reinkommt, dann kann es eben schon knapp für die AfD reichen, zumal wir ja auch noch mit sonstigen Parteien zu rechnen haben, die dann sozusagen auch wieder einen Bonus darstellen würden. Also ich glaube, am Ende des Tages kommt es auf das BSW drauf an. Wird das BSW im Landtag sein? Schafft es den Sprung? Und Frau Wagenknecht, das ist ja nach wie vor Ihre Partei, auch wenn sie keine formale Führungsposition mehr innehat, es ist Ihre Partei, die tut alles dafür, derzeit medial sich und ihre Partei ins Gespräch zu bringen mit Lockangeboten einer Bürgerregierung, einer Expertenregierung mit Avancen Richtung AfD, die AfD zu unterstützen. Also da tut sie vieles sozusagen, um sich medial ins Gespräch zu bringen. Und ganz klar, das BSW führt auch einen Kampf um das politische Überleben. In Brandenburg ist es aus der Regierung gefallen, keine Regierungsverantwortung mehr. In Sachsen hat es nie geklappt, so richtig. Regierungsverantwortung als Tolerierungspartner der sächsischen Ministerpräsidenten Kretschmer Koalition zu übernehmen. Einziges Thüringen, und Thüringen bemerkenswerterweise hat sich ja emanzipiert von der Bundesebene. Also insofern wäre es, glaube ich, aus Sicht von Frau Wagenknecht für das BSW sehr wichtig, den Einzug in den Landtag zu schaffen. Und je nachdem, ob das BSW dann drin ist oder nicht, dann werden wir auch sehen, wie es sich verhält mit einer AfD-Alleinregierung oder einer AfD-Regierung, die unterstützt wird vom BSW, weil die vielfältige Schnittmengen haben, beide Parteien. Das könnten wir jetzt auch mal alles durchbuchstabieren. Aber da gibt's genug Schnittmengen, sodass ich mir das vorstellen könnte. Wenn das aber auch nicht dazu kommt, dann ist die dritte Option die, dass die CDU eine Minderheitsregierung versucht wird zu schmieden, was durchaus möglich ist, aber in Sachsen-Anhalt mal noch mal ein Stück weit schwerer vielleicht sich darstellt, weil man dann doch diverse Grenzen einreißen müsste, die zur Linkspartei bestehen.
Herr Höhne, Sie schreiben, wer die AfD heute wählt, weiß ganz genau, wofür er sich entscheidet. Was steckt da dahinter? Ist es Protest? Ist es Überzeugung? Etwas Drittes oder ein Sammelsurium an Motivation?
Ja, gute Frage. Also da befasst sich die politikwissenschaftliche Forschung sehr intensiv über Jahre inzwischen schon mit den Ursachen der Wahl von Rechtsaußenparteien wie der AfD, die, wenn ich da die Diskussion ein Stück weit referieren kann oder auf eine einfache Formel bringen kann, dann würde ich sagen, dass die anfängliche Beobachtung, dass es bei der Wahl der AfD in ihren Anfangsjahren auch starke Protestmotive gab, es den anderen Parteien einmal zu zeigen, Stichwort Denkzettel mal bei der alten Lucke AfD, das war da schon noch sehr stark in den Debatten. Und das ist aber kaum noch zu vernehmen. Und es wird eher argumentiert, wie das Zitat, was Sie eben gebracht haben, dass man inzwischen sehr genau weiß, um welche Partei es da geht, was diese Partei fordert, dass sie im Kern rechtsextremistisch ist, zumindest in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und Thüringen, wo das die Landesverfassungsschutzämter quasi amtlich verbrieft haben. Brandenburg könnte man noch dazu nehmen, die alte Jugendorganisation, die es ja nicht mehr gibt, aber die auch dieses Label hatte. Das ist mehr oder minder einhellige Auffassung in der Wissenschaft, die sich damit befasst. Also da kann es kaum Zweifel geben, dass es diesen Radikalisierungskurs gab, und kann es auch kaum Zweifel geben, dass Menschen die AfD oder zumindest ein Teil genau dafür auch wählen, genau das auch wollen, sich aus der Demokratie verabschiedet haben und autoritären Politikvorstellungen nachhängen. Also den starken Führer wollen, der die Probleme endlich löst, der es den anderen Parteien mal richtig zeigt, den Altparteien, wie sie dann oft diffamiert werden, und der die vielfältigen Krisen mal endlich angeht mit vermeintlich einfachen Konzepten. Also das ist schon ein Wunsch, der sehr verbreitet ist. Da fand auch eine Ideologisierung des AfD-Milieus statt, würde ich sagen. Da war aber eine vielfältige Narrative, sodass so Podcasts wie der Ihrige, wie Ihr Podcast oder öffentlich-rechtliche Medien kaum noch mit ihren Botschaften zu dieser Klientel in der Bevölkerung durchdringen.
Es gibt ja auch so die Diskussion, dass einige sagen, na gut, dann lass sie doch mal ran, dann wird man schon sehen, dass sie nichts auf der Naht haben und politisch versagen werden. Wir wissen aber auch aus der Historie, dass wenn sie erst einmal dran sind, kaum noch wieder aus der Regierungsverantwortung zu verdrängen sind. Wie sehen Sie das? Unterschätzen wir die Gefahr einer Regierungsbeteiligung der AfD in dieser Hinsicht?
Also in der Wissenschaft, würde ich sagen, wird es eher nicht unterschätzt. Da sind die warnenden Rufe die hörbareren. Es gibt aber in den Parteien doch einige, die das nach wie vor unterschätzen. Ich weiß nicht, ob das eine Art historische Blauäugigkeit ist oder ob das auch Unkenntnis ist, weil wir müssen ja nicht mal in Deutschland historisch zurückgehen, sondern wir können ja schauen, was ist denn passiert eigentlich, wenn Rechtsaußenparteien an die Macht kamen? Also wenn wir nach Polen blicken, in unser Nachbarland, genau, oder nach Ungarn, wo ja sozusagen systematisch daran gearbeitet wurde, plurale Demokratien zurechtzustutzen, durch Beschneidung von Bundesverfassungs- oder von hohen Gerichten, durch Einschnitte in die Zivilgesellschaft, durch Einschnitte für Universitäten, Minderheitenrechte, die beschnitten wurde oder versucht wurde zu beschneiden. Also das alles erleben wir doch. Oder wir sehen gerade den Umbau in den USA unter Trump. Und insofern gibt's auch genug intellektuelle Vorreiter, die genau dafür auch sozusagen intellektuelle Arbeit geleistet haben und diese Wege skizzieren. Also wir sollten da eben eher damit rechnen, dass es auch in diese Richtung geht, weil ich finde, ein Stück weit ist bei einer Partei wie der AfD, wo der Rechtsextremismus stärker wurde, wo er sowas wie so eine Art Sogwirkung auf die gesamte Partei entfalten hat, unter Höcke, das ist der alte Flügel, das entfaltet eine gewisse Anziehungskraft, auch bei den Populisten. Da ist jetzt nicht jeder ein Rechtsextremist bei der AfD, keine Frage, aber diese rechtsextreme Ideologie, das ist die Kernideologie, das ist die Anziehungsideologie. Da kommen die Konzepte her. Da kommt das Verständnis von Politik her, Gruppen zu unterscheiden, also Menschen zu exkludieren, zu unterscheiden, welche Menschen sollen denn im Land bleiben und welche müssen raus und warum müssen die raus. So, das kommt doch alles aus dem Rechtsextremismus. Und da ist sozusagen, hat der Rechtsextremismus viel mehr ideologisches Gewicht, als das der Populismus hat. Wir sagen in der Politikwissenschaft, der Populismus ist sowas wie eine dünne Ideologie. Da geht es um den Machterwerb, da geht es um Feindbildkonstruktion zwischen eine Horizontale zwischen der populistischen Partei und den anderen Parteien, den Kartellparteien oder Altparteien, wie sie das dann bezeichnen, die nur an sich denken. Und der Populismus kommt daher, um dem einfachen Mann wieder sozusagen politisches Gehör zu verschaffen. Das ist sozusagen das ideologische Moment im Populismus nach Kesmadde. Mehr ist da aber in der Regel nicht. Das heißt, die docken dann an Rechtsextremismus an, aber auch an Liberalismus. Die docken auch an Feminismus an, beziehungsweise an Antifeminismus. Also da sind die dann sehr, sehr flexibel. Was der Rechtsextremismus wiederum nicht so ist, das ist eher ein in sich geschlossenes Weltbild, mit dem wir es da zu tun haben.
Herr Höhne, lassen Sie uns konkret darüber reden, welche Möglichkeiten in der Annahme eine von der AfD alleingestellte Landesregierung oder geführte Landesregierung wäre nach der Wahl in Kraft gesetzt. Sie hatten schon gesagt, es gibt natürlich Themen, die sind Bundesthemen, aber da ist die Mitwirkung aller Länder natürlich vonnöten. Also von daher sind die auch bei Themen mit dabei, wo sie zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik ja im Programm viele Dinge stehen haben, die sie gar nicht selber entscheiden können. Aber es gibt ja ganz konkrete Maßnahmen, wo die Zuständigkeit im Land liegt, wo dann auch unmittelbar Dinge verändert werden können und wo wir dann, glaube ich, auch sehr viele Parallelen zu anderen Ländern sehen. Wo sehen Sie da die Haupttätigkeitsfelder oder die essentiellen, wo wirklich die Gesellschaft verändert und auch durchaus nachhaltig verändert werden kann?
Ja, ich glaube, wäre zunächst ein symbolischer Erfolg, wenn die AfD den Sprung auf die Landesebene in die Regierung schaffen sollte, den ersten Ministerpräsidenten stellen sollte. Das wäre von unschätzbarem symbolischen Wert für die AfD. Das hätte Effekte auf die Wahlen, die danach kommen, beidseitig gerichtete. Also sicherlich wäre das ein Rückenwind für den AfD-Verband in Mecklenburg-Vorpommern. Aber sicherlich würde das auch zu Gegenmobilisierung führen. Aber Ihre Frage zielt ja eher darauf ab, welche Politik wäre denn dann im Lande zu erwarten. Und da sollten wir uns in der Tat, wie Sie es ja auch gesagt haben, vergegenwärtigen, was sind denn eigentlich die Kompetenzen der Landesebene? Und das ist eben nicht die Migrationspolitik, das große Mobilisierungsthema aller Rechtsaußenparteien. Das spielt auch bei der AfD in Sachsen-Anhalt eine starke Rolle. Wenn man aber zur Veranstaltung der sachsen-anhaltischen AfD geht, zu den sogenannten Bürgerforen, dann sieht man, das ist eines von mehreren Themen. Die AfD hat sich sehr, sehr verbreitert in ihrer thematischen Ansprache. Sie nennt ihr Wahlprogramm, das ist ja über 100 Seiten lang, auch nicht Wahlprogramm, sondern Regierungsprogramm, um ihre Regierungsambitionen zu unterstreichen. Und da spielt Migration eine große Rolle. Aber da müssen wir ganz klar sagen, das ist Bundesangelegenheit, das ist Europaangelegenheit auch ein Stück weit. Die Umsetzung, die passiert auf der Landesebene und da wird die AfD auch immer noch genug Einflüsse geltend machen können, gar keine Frage. Aber das ist nicht sozusagen der wichtigste Bereich, wo sie ihre eigene politische Agenda durchsetzen kann, sondern das ist auf Landesebene, das sind nur wenige Politikfelder im Grunde, innere Sicherheit, Bildung, Kultur, würde ich sagen. Bei der inneren Sicherheit, da plant die AfD laut ihrem Wahlprogramm das Aufstellen einer Art Bürgerwehr. Ich weiß jetzt nicht die genaue Begrifflichkeit, die beim Ordnungsamt angesiedelt werden soll. Das ist gar nicht groß in den Medien, was sie da in diesem Bereich plant. Das hat mich aber schon mit Sorge erfüllt, weil dann der ein oder andere, der sich historisch auskennt, vielleicht an die SA um die NSDAP dachte. Also so eine Bande, ja, die auf den Straßen für Unsicherheit sorgt und in Sachsen-Anhalt sozusagen beim Ordnungsamt angesiedelt werden soll, der wiederum beim Innenminister, das wiederum sich beim Innenminister befindet, der dann eben der AfD angehören würde. Und dann sozusagen neben den Polizeikräften dann irgendwie so eine Gruppe geschaffen wird. Dann soll es ein Corona-Tribunal geben. Das ist auch nicht groß in der Öffentlichkeit. Das heißt, alle, die damals aus Sicht der AfD Unrechtsentscheidungen getroffen haben, sollen sich dann diesem Tribunal stellen müssen. Also das betrifft dann eben nicht nur Politiker, sondern das geht auch in das Rechtssystem hinein. Das betrifft dann auch potenziell Richter, Staatsanwälte und den polizeilichen Vollzugsdienst. Also auch sozusagen die Sicherheitskräfte sollten sich das genauer anschauen, was da persönlich auf sie zukäme, wenn denn die AfD an die Macht kommt. So, das ist jetzt nur innere Sicherheit. Wenn wir in den Bereich Bildung, Kultur gehen, da gibt es im Kulturbereich schon länger eine Verunsicherung in Sachsen-Anhalt wie auch in anderen ostdeutschen Ländern, weil die AfD gezielt sozusagen gegen Kulturschaffende vorgeht, weil aus ihrer Ideologie der gesamte Kulturbereich, so wie er bisher aufgezogen ist, quasi ein Dorn im Auge ist, weil Kultur natürlich für Vielfalt steht, für Weiterdenken, für andere Lebensentwürfe, andere Lebenskonzeptionen. Das passt der AfD nicht, sondern sie hat da ja eher so eine völkische Vorstellung von Kultur, so dass das maximal sich reibt. Also da wird sie sicherlich an die Finanzierung herangehen und im Bereich Bildung, Hochschulen. Da sehen wir im Bereich Schulen zum Beispiel dass die Schulpflicht abgeschafft werden soll, nur noch eine Bildungspflicht bestehen soll, dass Menschen also die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu Hause zu beschulen. Also was man aus Amerika zum Beispiel kennt, da hat das aber natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. In Deutschland wäre das juristisch schwer. Da haben einige Zweifel, ob das mit dem Grundgesetz zu vereinbaren wäre. Aber das nehmen die natürlich rein, weil sie wissen, da können sie auch bestimmte Gruppen mit diesem Thema mobilisieren. Ob sie das am Ende des Tages so machen würden, da habe ich meine Zweifel, weil warum denn noch? Also wenn sie den Bildungsminister stellen, dann können sie doch sozusagen der Beschulung und den Schulplänen ihren Stempel aufdrücken. Insofern sehe ich das eher als eine Wahlkampfaktion. Und dann können wir auch noch über die Universitäten reden, wo sozusagen Gender-Themen als missliebige Themen erachtet werden. Da wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Finanzierung mehr für Projekte geben. Ich weiß nicht, ob der Wissenschaftsminister unter eine Berufung, die an den Hochschulen entschieden wird, am Ende seine Unterschrift setzt, wenn er dort einen Professor, eine Professorin vorgesetzt bekommt, die mal irgendwie was Kritisches zur AfD gesagt hat. Und da sind eben auch ganz viele andere Bereiche betroffen. Dann ist es nicht nur der Gender-Bereich, sondern dann kann das auch Nachhaltigkeit von Politik sein, also ein Umweltthema. Dann kann das auch ein Politikwissenschaftler sein, der in Halle zum Rechtspopulismus forscht. Also da kann ich mir dann sehr, sehr vieles vorstellen für Menschen an Hochschulen, für die es ungemütlicher wird. Und warum das Ganze? Weil Hochschulen natürlich auch sowas wie eine Art natürliche Opposition gegenüber einer ideologischen Vereinnahmung der Gesellschaft darstellen.
Ja, in Amerika beobachten wir das ja, was das auch für Universitäten bedeutet. Es gibt aber trotzdem auch Experten, Herr Höhne, die sagen, das Grundgesetz wird uns schon schützen. Wir haben einen Rechtsstaat und die Judikative wird eine Demolierung dieses Rechtsstaates schon nicht zulassen. Die anderen warnen aber, das habe ich auch vorhin aus Ihrem Statement herausgehört, beispielsweise vor dem Ungarn-Effekt oder auch vor dem Polen-Effekt, dass demokratische Institutionen nicht abgeschafft, sondern Stück für Stück eben ausgehöhlt werden. Wozu tendieren Sie denn? Wer hat da Recht? Ist der Rechtsstaat stärker oder kann der Rechtsstaat auch schweren Schaden nehmen?
Ja, also in Deutschland würde ich jetzt nicht zu Schwarzmalerei übergehen, sondern da auch an uns an dieser Stelle, wir wollen ja ein paar positive Sachen sagen in diesem Podcast.
Auf jeden Fall.
Würde ich schon sagen, also dass wir es da mit einer relativ resilienten Demokratie zu tun haben, insbesondere in Westdeutschland. In Ostdeutschland ist sie schwächer, die Zivilgesellschaft ist schwächer, sie kann diesen Umtrieben der Rechtsextremen, die seit 1990 ja im Grunde laufen, oftmals weniger entgegensetzen, weil ihr Ressourcen fehlen, weil ihr Netzwerke fehlen, weil Parteien eben nicht über Jahre dort in der Gesellschaft verankert sind. Ähnliches lässt sich über Kirchen sagen, über Gewerkschaften. Insofern ist der Osten einfach anfälliger, weil weniger stark oder weniger resilient gegenüber diesen Einflussnahmen von rechts außen. Also der Ostdeutsche ist sozusagen nicht per se rechtsextremer eingestellt, sondern er konnte dem einfach weniger entgegensetzen. Wäre eine Interpretation. Und was sozusagen die Vereinnahmungsversuche anbelangt, die wird es geben. Die AfD hat ja in Sachsen-Anhalt angekündigt, 150 bis 200 Spitzenbeamte auszuwechseln durch eigene treue Gefolgsleute. Da wird sie vieles machen können, sicherlich. Sie wird auch versuchen, Richterpositionen in ihrem Sinne zu besetzen. Auch keine Frage. Es bleibt aber erstmal auf Sachsen-Anhalt begrenzt. Wir sind eine Konsensdemokratie, die Bundesrepublik Deutschland. Und das heißt, anders als in den USA oder auch in Großbritannien, müssen viel mehr Spieler, Vetospieler ins Boot geholt werden, um den politischen Status quo zu verändern. Das heißt, sozusagen Mehrheitsdemokratien, da besteht die Chance für Regierungschefs viel schneller Hebel umzulegen und viel schneller Politik zu gestalten. Das ist in Deutschland nicht so. Deshalb ist die Demokratie auch ein Stück weit langsamer, weil sie eben viele Vetospieler mit einbeziehen muss. Gesetzgebung in der Regel eben Bundestag, Bundesrat, aus der Ministerialbürokratie der Bundesregierung kommen die Gesetzentwürfe. Es besteht die Möglichkeit, Gesetze durch das Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Dann haben wir sozusagen eine Vielzahl an Vetospielern, die, wenn irgendwo sozusagen die AfD in Verantwortung kommt, dass sie drumherum einhegen kann. Man sagt aber natürlich auch, dass die Verfassungsinstitutionen nur so stark am Ende sind, wie sie den Rückhalt in der Bevölkerung haben. Und das ist eben etwas, was mich mit großer Sorge erfüllt im Osten, dass dieser Rückhalt der Kerninstitutionen unseres Verfassungssystems dort von vornherein, also seit 1990, geringer als im Westen war. Die Menschen sich nie so verbunden haben mit dem System. Da wurden auch viele Fehler gemacht, auch bis heute, wenn man sozusagen an die Repräsentation von Ostdeutschen in Spitzenpositionen denkt. Nicht umsonst beschwört die AfD Ostidentität, weil sie da ein Defizit sieht in der Repräsentation Ostdeutscher. Also es wurden Fehler gemacht. Ostdeutsche haben sich nie so verbunden mit dem System und dieses System hat nie so den Rückhalt gefunden. Wenn ein System den Rückhalt in der Bevölkerung nicht mehr so stark hat, dann droht sozusagen ein Unterstützungsentzug und schlimmstenfalls sozusagen auch so in der Theorie, nach David Easton in der Systemtheorie, der Umsturz eines Systems. Das gilt aber alles mehr für den Osten. Für den Westen sieht das noch anders aus, aber auch dort sehen wir eben ähnliche Erscheinungen wie im Osten, nur mit zeitlicher Verzögerung. Aber auch dort lassen die großen Parteien CDU, CSU, SPD federn, das heißt verlieren Mitglieder, verlieren Zuspruch bei Wahlen. Wir sehen, dass die Gewerkschaften auch Schwierigkeiten haben, die Kirchen sowieso ihre Mitglieder zu halten. Also die Großinstitutionen, die große Kräfte gesellschaftlichen Zusammenhalts freisetzen konnten, die verlieren an Boden in der Gesellschaft. Dann ist die Frage, wer kommt denn dann? Und in dieses Vakuum versuchen rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien einzudringen.
Herr Höhne, was mich noch ein bisschen staunend und unsicher zurücklässt, ist ein zentraler Bestandteil der Ideologie der AfD, Deutschdenken. Was steckt dahinter und wie ist das auch Leitbild für verschiedene Themen, die Sie angesprochen haben, gerade in den Zuständigkeitsbereichen der Länder wie Bildung, Wissenschaft beispielsweise oder Medien?
Das ist, also das würde ich sagen, ist jetzt nicht vielleicht so eine im Kern populistische Geschichte, sondern das geht schon in Richtung Rechtsextremismus, diese Deutschtümelei, dieses völkische Verständnis einer Gesellschaft, die möglichst sozusagen homogen sein sollte, mit entsprechenden Vorstellungen des Zusammenlebens. Also idealerweise Mutter, Vater, 1, 2, 3 Kinder. Das ist ja sozusagen auch zur Reproduktion wiederum der deutschen Volksgemeinschaft, das der wichtige Bezugspunkt. Und alles, was sich dort sozusagen in diese Vorstellung nicht einfügt, gehört einfach nicht dazu, wird exkludiert. Und das sind dann an erster Stelle Menschen mit Migrationshintergrund, wie wir seit der Korrektivrecherche vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren ja wissen, auch unter Umständen Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, die aber einen Migrationshintergrund haben. Auch die würde man sozusagen dann als missliebige Personen erachten, aber betrifft jetzt nicht nur Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern das geht weiter. Das betrifft dann im Grunde alle Andersartigkeit gegenüber dem Standardmodell, so drücke ich es mal aus, des Deutschen in seiner Kleinfamilie, nämlich im Grunde die ganze LGBT-Szene, also andere sexuelle Identitäten, darunter auch Homosexuelle, obwohl da Rechtsaußenparteien eine gewisse Modernisierung auch durchlaufen haben. Wenn man jetzt an die Niederlande denkt oder auch an Alice Weidel sozusagen als Frau, die in einer lesbischen Beziehung lebt. Also da gibt es eine gewisse Modernisierung. Ich befürchte aber, wenn es zur Machtübernahme einer Rechtsaußenpartei kommt, dass dann vieles an Pseudomodernisierung auch wieder gelassen wird, weil die Kernideologie der Rechtsextremismus eben keinen Platz für Andersartigkeit vorsieht, auch nicht für Homosexuelle im Grunde. Was man dann auch beobachten kann, dass verschiedene Gruppen gegeneinander aufgebracht werden. Also man durchaus in Rechtsaußenparteien sich manchmal homosexuellen freundlich gibt, um dann wiederum Gruppen wie Menschen mit Migrationshintergrund, beispielsweise aus Nordafrika, gegen diese ins Spiel zu bringen und die vermeintlichen Errungenschaften, die man in Deutschland diesbezüglich zu verbuchen hat, zu schützen vor diesen Gruppen, die das nicht können. Auch bei Frauen hat man ja sowas, wenn man an die Kölner Silvesternacht denkt, erleben können. Also die werden dann schon instrumentalisiert. Ähnliches sieht man auch mit Israel. Also ich glaube, es ist gar keine Frage, dass der Antisemitismus zum Rechtsextremismus gehört, dass das ganz, ganz eng verwoben ist, auch wenn es das links auch gibt, gar keine Frage. Aber Antisemitismus, Rechtsextremismus, das geht schon oft Hand in Hand. Sehen wir aber auch Stimmen bei der AfD, die sich vor Israel stellen. Vielleicht auch aus dem Gedanken der Staatsräson, der deutschen Staatsräson, an den sie versuchen anzuknüpfen. Zugleich aber das Ziel doch das ist, dass sozusagen dann wiederum Stimmung gegen Menschen mit Migrationshintergrund und islamischen, muslimischen Glauben gemacht wird und dann sozusagen ganze Gruppen als antisemitisch gescholten über einen Kamm geschoren werden.
Welche demokratischen Schutzmechanismen, Herr Höhne, wären denn aus Ihrer Sicht bei einer AfD-Landesregierung tatsächlich belastbar? Gerichte, Kommunen, Medien, Berufsverbände, Zivilgesellschaft auf der einen Seite? Und wo aber auf der anderen Seite liegen die gravierenden Schwachpunkte?
Ja, also auch ein schwieriges und sehr komplexes Thema. Ich würde sagen, wichtig ist, auf langfristiger Ebene die Zivilgesellschaft zu stärken, dass sie weniger anfällig wird gegenüber Vereinnahmungsversuchen von rechts außen. Da wird demnächst auch ein Forschungsprojekt bei mir an der Professur in Chemnitz starten, wo es um Zivilgesellschaft in Ostdeutschland geht, insbesondere mit Fokus auf Freiwillige Feuerwehr, auch Sportvereine, Fußballvereine, inwieweit die sozusagen Träger demokratischer Einstellungen sein können und sozusagen eine Basis für die demokratische Verfassungsordnung darstellen, eine mentale oder einstellungsbasierte Basis. Und da versucht die AfD natürlich anzusetzen. Und wenn sozusagen diese Basis wegbricht, weil die schon sozusagen durch rechtspopulistischem Gift versehen ist, dann wird das hochproblematisch im Grunde. Also das wäre sozusagen der Zivilgesellschaftsbereich. An was denken Sie noch, Herr Reinhardt? Dann könnte ich vielleicht noch ein paar andere Aspekte aufgreifen.
Ja, Medien, Justiz.
Ja, also wenn wir über Medien sprechen.
Nehmen wir mal den MDR, der ja zu einem Grundfunk, so der AfD-Sprech, umfunktioniert werden soll und in seiner Bedeutung möglichst auf Null geschraubt werden soll.
Das ist ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben, der vorhin auch, glaube ich, nicht so gut gepasst hatte. Aber auch das ist erklärtes Ziel der AfD. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein Dorn im Auge. Am besten abschaffen. Das wird nicht so leicht gehen, weil das ja auch, also es ist eine Landesangelegenheit, aber die wird im Verbund mit allen 16 Bundesländern entschieden. Da erwarte ich nicht, dass es zu schnellen Schritten kommen wird. Da werden viele juristische Fragen zu klären sein. Ähnlich wie bei der Kirchenfinanzierung. Die AfD möchte ja auch an die Finanzierung der katholischen und evangelischen Kirche ran. Auch das wird nicht von Sachsen-Anhalt aus allein geschehen können. Aber auch interessant, weil die AfD dann irgendwann erkannt hat, dass die beiden Konfessionen in Deutschland eben für sie kein natürliches Reservoir, keine Institution des Rückhalts darstellen und sie nun mehr oder minder offen attackiert. Das ist in anderen Ländern wie USA, wenn man die Freikirchen denkt, ein Stück weit anders. In Deutschland gibt es eine klare Positionierung beider Kirchen gegenüber der AfD. Also das. Und dann haben wir das als drittes, die Institution der politischen Bildung, die wir nach 1949 beziehungsweise in Ostdeutschland nach 1990 ja eingeführt haben, um Demokratie zu stärken, um in den Einstellungswelten der Menschen zu verankern, also dafür zu werben, wie Demokratie funktioniert, was demokratische Werte sind, wie Verfassungsinstitutionen arbeiten. All das leisten ja Landeszentralen für politische Bildung, die Bundeszentrale für politische Bildung. Und auch da will die AfD ran. Das hat man durch ein Resilienzgesetz versucht, ein Stück weit zu erschweren, indem man die Landeszentrale für politische Bildung sozusagen in ein eigenes Gesetz aufgenommen hat. Aber dieses Gesetz, das wäre mit einer absoluten Mandatsmehrheit der AfD auch wieder abzuwickeln. Also im Grunde ist die Verfassung die zentrale Hürde, weil da wird die AfD eben erstmal nicht irgendwie sie antasten können.
Ja.
Also das wären jetzt ein paar weitere Bereiche, die man da noch nennen könnte. Und vielleicht noch ein Punkt, wenn ich den noch sagen kann, Herr Reinhardt und Herr Kirchberg, ist der: Ich bin da schon Vertreter der Brandmauer, aber einer Brandmauer, die noch viel stärker eingebaut werden müsste, als das bisher der Fall war. Mhm. Weil alle Kooperationsversuche oder Bemühungen, die es gab mit der AfD, insbesondere auf der kommunalen Ebene, alle Einladungen in Interviews, in Talkshows, in Auseinandersetzungen mit AfD-Propaganda, die haben oftmals, auch wenn berichtet werden muss, auch wenn es Notwendigkeiten gibt, zu kooperieren, aber die haben doch immer die Kehrseite, dass die AfD normalisiert wird. Also, dass eine rechtsextreme Partei salonfähig gemacht wird, dass sie als eine Partei wie jede andere gilt und dadurch sozusagen die eigentlichen Gefahren nicht mehr gesehen werden oder unterschätzt werden. Und da sehe ich auch eine Verantwortung tatsächlich der Medien in der Vergangenheit, dass man da meines Erachtens nach auch nicht über jedes Stöcklein hätte springen sollen, was die AfD vorgehalten hat. Medien folgen natürlich ihren eigenen Funktionsmechanismen, kann ich aus Medienperspektive vieles nachvollziehen. Aber ich glaube, da wurden auch Fehler gemacht, die dazu beigetragen haben, dass die AfD am Ende des Tages stärker wurde.
Herr Höhne, wenn Sie jetzt, wir kommen langsam zum Ende, wenn Sie jetzt aus Sachsen-Anhalt mal auf den Rest der Republik schauen, was wäre das, was aus Ihrer Sicht in den anderen Bundesländern, im Bund, was wären die Prioritäten, um diesen Entwicklungen sich entgegenzustemmen und schon aus der Entwicklung der AfD, bevor jetzt die Wahl abgeschlossen ist, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, was müsste getan werden?
Also unmittelbar würde ich sagen, wer jetzt noch die Möglichkeit hat und vielleicht noch ein paar Tage Sommerurlaub zur Verfügung hat, auf nach Sachsen-Anhalt, dort die demokratischen Parteien unterstützen, sich dort einbringen. Jede Person zählt. Gerade in einem kleinen Bundesland machen die anderen Parteien auch. Kann man die Grünen zum Beispiel positiv hervorheben. Das ist was, was gut und wichtig ist, was auch den Dialog, den innerdeutschen Dialog befördern kann. Das würde ich in jedem Falle empfehlen. Auf großer Linie bei den Parteien, das ist, glaube ich, auch, was in der CDU sich langsam herumgesprochen hat, dass es nicht erfolgversprechend war und ist und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht sein wird, wenn man AfD-Themen übernimmt. Weil dann immer das Problem ist, dass die AfD sich hinstellen kann und sagen kann, das fordern wir schon länger, das fordern wir viel drastischer, als die CDU das jetzt macht, bleibt bei uns. Warum deswegen zur CDU gehen? Das würde ich an zwei Punkten oder nehmen wir vielleicht einen, weil die Zeit vorangeschritten ist, festmachen. Wir sehen eine Verschärfung der Migrationspolitik durch die Bundesregierung. Die AfD stellt sich hin und sagt, das, was da jetzt passiert, das haben wir schon viel länger gefordert und fordern jetzt noch viel drastischere Schritte. Und die AfD ist in unbekannte Höhen geraten. Also es hat offenbar der CDU, der CSU nicht geholfen. Und das zeigt auch unsere Forschung, also Einhegungs-Accommodation-Strategies, dass die oft nicht zum Ziel führen, sondern da die Gefahr droht, dass am Ende die konservative Mainstream-Partei sich sogar abschwächt und die AfD oder die Rechtsaußenpartei gestärkt wird. So, und dann der letzte Punkt, der mir persönlich auch wichtig ist, dass man auch feststellen kann, dass AfD und andere Rechtsaußenparteien in Europa auf Krisenerscheinungen der repräsentativen Demokratie reagieren. Es ist mitnichten alles gut, was in unseren Demokratien so läuft. Demokratien sind für viele Menschen sehr weit weg, die repräsentativen Demokratien. Wenn man an Brüssel, an Straßburg, an das Europäische Parlament denkt, sie sind sehr kompliziert, sind komplizierte Entscheidungsfindungsverfahren. Wir sprechen von Mehrebenen-Systemen. Also ich glaube, da braucht es auch noch viel mehr Bemühungen, dazu die Demokratie, die repräsentative Demokratie näher an die Menschen zu bringen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Die Parteien können sich öffnen durch Vorwahlen, durch Experimente mit Vorwahlen. Man kann BürgerInnenräte stärken. Also da gibt es ein großes Spektrum an Möglichkeiten, was man angehen kann. Und wenn man diesen Weg geht und sagt, man muss die Demokratie stärken, dass die Menschen sich wieder stärker in ihrer Demokratie zu Hause fühlen, ist ein großes Problem ja im Osten, dass sie es dort oft nicht so tun, die politische Selbstwirksamkeit oft auch nicht da ist. Wenn man da sozusagen Möglichkeiten schafft, dann glaube ich, hat man auch es leichter, ein AfD-Verbotsverfahren anzugehen. Jetzt nur die AfD zu verbieten, was die Politik ja nicht kann, aber die Möglichkeit zu schaffen, dass das Bundesverfassungsgericht ein Verbotsverfahren prüft und entscheidet, das nur allein zu machen, das wäre, glaube ich, fatal. Also wenn man diesen Weg geht in der Politik, dann auch nur durch eine doch substanzielle Reform der repräsentativen Demokratie in Verbindung.
Ja, Herr Höhne, wir sind ja ein Mutmacher-Podcast, deshalb die abschließende Frage an Sie. Was gibt Ihnen ganz persönlich Zuversicht, nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Bürger und als Sachsen-Anhalter in diesen Tagen vor dem Hintergrund der Wahlen?
Ja, ich denke, dass wir vor großen Herausforderungen stehen. Und ich glaube, dass viele Menschen auch, die sich für Rechtsaußenparteien entschieden haben, Gefühl dafür haben, dass mit den einfachen Konzepten von vorgestern diese großen Herausforderungen im internationalen Bereich, beim Klima-Umweltschutz, bei unserer Wirtschaft, wo eine Deindustrialisierung droht, dass diese großen Herausforderungen mit diesen vermeintlich einfachen Konzepten nicht zu leisten sind, sondern wir uns öffnen müssen für neue Ideen, für mutigere Ideen, die wir gemeinsam angehen können, bearbeiten können und dabei auch darauf achten, dass keiner liegen bleibt und alle mitkommen können, die mehr haben, auch sich stärker einbringen, die schwächer sind, auch mitgenommen werden, keiner auf der Strecke bleibt und dass eine vielfältige Gesellschaft dafür beste Voraussetzungen mit sich bringt, dass ganz viele neue Ideen, andere Perspektiven eingebracht werden und wir so gemeinsam als Gesellschaft die großen Probleme unserer Zeit am Ende des Tages doch auch bearbeiten können. Und dafür brauchen wir die Parteien und den Parteien sage ich da, seid mutiger, Und wir als Zivilgesellschaft, ich glaube, wir müssen auch stärker als bisher die Parteien dabei begleiten, auch mutige Schritte zu gehen und dürfen sie nicht allein lassen.
Herzlichen Dank, Herr Höhne, für diesen auch mutmachenden Ausblick. Und ich ergänze mutmachenden und zuversichtlichen Ausdruck, weil Sie ja auch zum Ausdruck bringen, dass Sie daran glauben, dass das machbar ist und schaffbar ist. Und das ist sicherlich auch für uns als Mutmacher-Podcast nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, die Zuversicht ist trotz dieser düsteren Szenarien, über die wir gesprochen haben, ist immer noch der richtige Motor. Die Zuversicht und der Mut, der dazugehört, dann Dinge auch anzupacken. Ich will die wichtigsten Punkte einfach nochmal kurz zusammenfassen oder in Erinnerung rufen aus unserem Gespräch, was ja sehr vielfältig war und extrem schwierig ist, das auf 3 oder 4 Punkte zusammenzufassen. Also für mich nochmal ganz klar die Unterscheidung, die Sie gemacht haben zwischen Populismus und Extremismus. Es geht zunächst um den Machterwerb über den Populismus, aber der Rechtsextremismus zeichnet sich durch eine Ideologie aus. Er will die Gesellschaft verändern und das ist etwas, was wir in dieser Partei definitiv sehen. Und insofern ist die Bezeichnung auch Rechtsextremismus sicherlich die richtige. Wir haben über die Themen gesprochen, was kann die AfD verändern, was nicht. Die bundespolitischen haben wir außen vor gelassen. Da sind Mitwirkungsrechte, aber sicherlich andere entscheiden. Aber es sind doch ganz wesentliche Bausteine, die die Demokratie und die Gesellschaft ausmachen, wie beispielsweise Kultur, Bildung, Wissenschaft, innere Sicherheit, die auf Landesebene massiv beeinflusst werden können, gesteuert werden können. Und alleine, und auch das ist eine Erfahrung aus USA, über Kürzung von Mitteln, über Eingriffe in Berufungsverfahren, über Zielvorgaben. Und da manche Dinge stehen sicherlich auf der Kippe und da braucht es den Widerstand aller. Es zieht sich auch durch und ich glaube, das sehen wir alle gemeinsam so. Die Zivilgesellschaft spielt eine große Rolle. Mutmachend, unsere verfassungsmäßigen Institutionen, unser Rechtssystem bietet eine gewisse Sicherheit. Aber ganz wesentlich ist, dass die Zivilgesellschaft sich hier einbringt und dass hier auch Kirchen, Gewerkschaften, Vereine, Organisationen, wo Menschen sich engagieren für diese Gesellschaft, für eine freie, für eine zukunftsorientierte Gesellschaft, dass das die ganz entscheidenden Punkte sind. Die geringere Stärke der Zivilgesellschaft in Ostdeutschland, allein historisch und aufgrund einer unterschiedlichen Sozialisierung, ist auch ein Teil der Erklärung, warum es sicherlich mit der AfD in Ostdeutschland schneller und stärker vorangeht, als wir es in Westdeutschland sehen. Aber es ist natürlich genau die gleiche Gefahr droht in den westlichen Bundesländern. Zum Ende, Brandmauer müsste noch viel stärker sein, noch viel stärker unterstützt werden, angewandt werden, sagen Sie, jeder Normalisierung einer rechtsextremen Partei entgegenzuwirken, konsequent zu handeln und die repräsentative Demokratie näher an die Menschen tragen. Das ist etwas, was extrem wichtig ist, um unsere Demokratie zu stärken.
Ja, Thomas, damit sind wir am Ende dieser Mutmacher-Folge angekommen. Herzlichen Dank, Herr Höhne, dass Sie heute unser Podcast-Gast waren. Wir hoffen, dass wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Einblicke mitgeben konnten, sondern vor allem einen Impuls zum Weiterdenken, Weiterfragen und besonders zum zuversichtlich bleiben oder werden.
Denn gerade in herausfordernden Zeiten braucht es Stimmen wie die von Benjamin Höhne. Stimmen, die nicht dramatisieren, nicht verharmlosen, die nüchtern analysieren, was auf dem Spiel steht. Und dabei nicht vergessen zu fragen, was können wir tun? Denn das ist die eigentliche Frage. Nicht wird es schlimm, sondern was machen wir daraus?
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu in den Shownotes.
Und wenn Sie den Inhalt unserer Gespräche auch jenseits des Podcasts nachlesen möchten, unser erstes Buch ist inzwischen erschienen. Es heißt konsequenterweise 2 alte weiße Männer, Mutmacher für schwere Zeiten, was hoffen lässt. Und ist im Buchhandel und auf allen gängigen Plattformen erhältlich.
Darin finden Sie viele Gedanken, Erfahrungen und Passagen aus unserer Mutmacherreihe für alle, die in unruhigen Zeiten nach Orientierung, Zuversicht und Haltung suchen.
2 alte weiße Männer kommt wieder, wie üblich, in 2 Wochen. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.